Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 24. März 2025, also genau 3 Monate nach Heiligabend, etwa 21.15 Uhr, heute etwas später, weil ich es nicht früher geschafft habe, aber immer noch früher als sonst, weil letztmals haben wir noch die Situation, dass die Amerikaner schon Anfang März die Zeit umgestellt haben auf Sommerzeit und wir das jetzt eben dann am kommenden Sonntag wohl tun, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und ja, das heißt, nächste Woche Montag wird der Podcast dann auch wieder etwas später kommen, da ich immer den Handelsschluss der US-Börsen gerne mit drin hätte. Ja, bevor ich aber zu den US-Börsen komme, und die hatten heute einen sehr guten Tag, noch ein kurzer Blick auf die Kryptomärkte, denn da hatten wir zuletzt das Phänomen, da hat mich sogar jemand angeschrieben, den ich schon lange kenne, der aber früher nichts damit am Hut hat, aber jetzt vor 3-4 Monaten auch angefangen hat mit Investments, dass er beobachtet habe, dass die Kryptos meistens nachts gegen 1 Uhr deutscher Zeit einen Hochpunkt haben und es danach dann abwärts geht und insbesondere dann am Nachmittag würde es abwärts gehen. Und das war tatsächlich zuletzt zu beobachten und die Erklärung dafür ist eigentlich auch immer recht einfach. Wir haben natürlich mittlerweile so, dass die Kryptos, oder wir haben schon immer so, dass die Kryptos rund um die Uhr gehandelt werden, aber natürlich ist es so, dass nachts um 3 in Deutschland nur wenige Leute wach sind und handeln. Das heißt, da ist der Handel dann eher asiatisch geprägt. Dann, ja, unsere Handelszeiten, also deutsche Handelszeiten, so von morgens 8, 9 Uhr bis vielleicht abends maximal 22 Uhr. Da ist es dann eher so ein bisschen europäisch geprägt. Und am Nachmittag, so ab 14, 15 Uhr, da kommen dann die Amerikaner mit ins Boot. Und das dieser Kursverlauf zuletzt, der ließ darauf deuten, dass in Europa und in Asien durchaus in Kryptos investiert wurde, dass dort also gekauft wurde, dass die Amerikaner aber da nicht mitgemacht haben. Und das ließ sich ja auch erklären. In Asien haben wir insbesondere China, dass die Geldpolitik jetzt seit geraumer Zeit immer weiter lockert. Wir haben dann die Japaner, die ohnehin schon seit langer Zeit eine sehr lockere Geldpolitik fahren, auch wenn sie zuletzt etwas restriktiver geworden sind. Das ist natürlich immer noch, ja, Restriktion auf nahezu Nullniveau, wenn man so will. Und wir haben dann die amerikanische Notenbank, die ja zuletzt doch eher eine Zinspause eingelegt hat und ja in Aussicht gestellt hat, dass die Zinsen da nicht so schnell weiter gesenkt werden dürften. Zuletzt mit der Notenbanksitzung vom vergangenen Mittwoch ist das dann ein bisschen anders geworden. Man hat doch die Geldpolitik insofern etwas gelockert, als dass man das Quantitative Tightening Programm etwas zurückgefahren hat, insbesondere was den Staatsanleihenbereich angegangen ist. Und zudem geht man weiterhin davon aus, in diesem Jahr noch 2-mal die Zinsen zu senken. Und aus meiner Sicht bleibe ich auch dabei, dass das so mindestens kommen wird, dass es eher mehr als weniger Zinssenkungen geben wird. Und da denke ich, das liegt daran, dass in den USA zwar die Wirtschaft sich abschwächt und wenn dann die Inflation auf einem erhöhten Niveau bleiben würde oder sogar steigen würde, quasi so eine Art Stagflationsszenario, dann wäre es schwierig. Aber ich gehe davon aus, dass die Inflation fällt. Trueflation zeigt das schon deutlich an. Und was man eben auch sagen muss, ist, dass insbesondere ja externe Faktoren, wenn man so will, nämlich die Politik von Trump, seine Zölle insbesondere, hier dafür gesorgt haben, dass viele denken, die Inflation würde ja erhöht bleiben oder sogar steigen. Und da ist er jetzt so ein bisschen zurückgerudert. Wir sehen das gleich auch, wenn wir den Aktienmarkt uns anschauen. Und von daher gehe ich, wie gesagt, davon aus, dass er da nicht so durchziehen wird, wie das der ein oder andere vielleicht befürchtet hat. Und dementsprechend glaube ich, wie gesagt, die Wirtschaft wird etwas schwächeln. Damit wird aber die Inflation auch zurückgehen und dann hat die Notenbank Platz, Zinsen zu senken. Allerdings, und das gebe ich zu bedenken, ich würde sogar dann mit Zinssenkungen rechnen, wenn wir tatsächlich so eine Art Stagflationsszenario bekommen würden. Warum? Weil die US-Notenbank sich dann entscheiden müsste zwischen der US-Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt ist ja ein klares Mandat, auch der Fed. Und eben der Inflation. Und im Zweifel wird man sicherlich sagen, okay, 3% oder 3,5% Inflation sind zwar nicht schön, aber noch zu tolerieren, zumal wir auch eine ganz lange Zeit lang eine recht niedrige Inflation hatten. Und von daher, ja, wird man sich im Zweifel immer, glaube ich, für die Wirtschaft entscheiden, wird dann also die Geldpolitik trotzdem lockern, bis die Wirtschaft wieder in die Spur kommt und wird dann wieder versuchen, die Inflation zu bekämpfen, so wie man es ja beispielsweise auch in der Covid-Pandemie gemacht hat. Alles in allem kann man also davon ausgehen, dass die Geldpolitik in den USA vielleicht nicht extrem locker wird, aber dass sie durchaus lockerer wird. Ich gehe auch davon aus, Quantitative Tightening wird bald ganz vorbei sein Und wenn man sich dann anschaut, die globale Geldmenge M2, die steigt schon seit geraumer Zeit. In der Vergangenheit war es so, dass mit einer Verzögerung von etwa 3 Monaten der Bitcoin daraufhin auch gestiegen ist. Und wenn man sich jetzt anschaut, etwa der Anstieg begann um den Jahreswechsel herum, also um den 1. Januar diesen Jahres, hat er eben gesagt, vor 3 Monaten hatten wir Heiligabend. Dann bedeutet das, dass wir jetzt in Kürze beim Bitcoin und damit später auch bei den Kryptos Rückenwind bekommen dürften. Sprich, die Korrektur der Kryptos, also die haben zuerst korrigiert, die scheint aber auch zuerst vorbei zu sein. Die Kryptos können sich daher auf den Weg nach oben machen. Am Anfang wird das noch wahrscheinlich eher gemächlich sein, aber dann später immer stärker. Wir haben jetzt heute gesehen, im gesamten Kryptomarkt im Durchschnitt ein Plus von 3,6%. Das ist ja schon mal ganz gut. Der Bitcoin selbst auf Sicht von 24 Stunden 3,8%. Der Ether knapp 5% im Plus. Aber es gab natürlich auch andere, die deutlich stärker gestiegen sind, beispielsweise Solana mit über 9% plus, Doge mit über 10% plus sogar, dann Avalanche ebenfalls über 10% im Plus und so weiter und so fort. Da könnte man die Liste jetzt beliebig durchgehen und dementsprechend, wie gesagt, glaube ich, dass wir insbesondere bei den Kryptos mit der Korrektur durch sind. Das heißt aber nicht, und das möchte ich an dieser Stelle gerade extra betonen, dass wir keine Rücksetzer mehr sehen. Also gerade wenn es jetzt wie heute so stark nach oben schießt, im Schnitt wie gesagt 3,6%, dann kann es durchaus auch mal sein, dass es morgen vielleicht wieder 1% nach unten geht. Aber ich denke, wir werden insbesondere beim Bitcoin auch keine neuen Tiefs sehen. Wir haben aktuell auch eine Bitcoin-Dominanz von fast 61%. In der Vergangenheit ist die immer so, seit es Altcoins im größeren Maßstab gibt, muss man dazu natürlich sagen, zwischen etwa 1/3 und 2/3 hin und her geschwungen. Aktuell sind wir fast bei 2/3, ein bisschen was nach oben mag noch gehen. Aber generell glaube ich, dass wir bald dann auch eine Altcoin-Season bekommen und dementsprechend habe ich das auch heute schon angekündigt, werden wir bald im Technologieaktien- und Krypto-Trading-Service bald etwas tun. An unserem Krypto-Muster-Depot, da werden wir sicherlich noch einige Käufe und Nachkäufe tätigen und wen das interessiert, der kann sich sicherlich den Tag jetzt einmal näher anschauen. Ja, jetzt langes Kapitel zu den Kryptos, komme ich aber zurück zum Aktienmarkt und gehen wir hier ja zunächst mal auf den deutschen Markt, denn da hatten wir heute den DAX teilweise über 1% im Plus sogar, aber das konnte er bis zum Handelsende nicht halten. Nichtsdestotrotz, es gab auch eine sehr gute Nachricht, denn SAP hat Novo Nordisk überholt und ist damit jetzt das nach Börsenwert teuerste europäische Unternehmen. Das heißt, das ist schon mal gut für die deutsche Wirtschaft. Zumindest da haben wir einen Erfolg. Allerdings das Problem, was der DAX ja schon seit langer Zeit hat und was ich auch immer wieder angesprochen habe, außer SAP ist da halt nicht so viel mit Technologie. Infineon vielleicht noch so als Chip-Unternehmen, wobei das ist auch mehr ein Automobilzulieferer mittlerweile. Ja, und dann kommt schon die Deutsche Telekom quasi als Tech. Und das ist halt ein Telekommunikationskonzern, also jetzt nicht unbedingt Hightech, das muss man so ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der DAX zuletzt gut auf dem Weg nach oben, angetrieben natürlich auch von europäischen Rüstungsunternehmen und da haben wir natürlich eine Rheinmetall im DAX, die doch den Index nach oben getrieben hat. Zuletzt nach der Billigung des Schuldenpakets ging es ja da teilweise über 1.400 Euro, dann ja ein Rücksetzer um 10-15% und jetzt hat sich die Aktie wieder gefangen. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, die europäischen Rüstungsaktien, die Rallye ist schon relativ weit gelaufen, da würde ich jetzt nicht mehr auf den fahrenden Zug aufspringen. Wer die Aktien hat, mag sie noch halten, mit einem Stopp dann absichern, aber jetzt noch da reinspringen, da würde ich mich auf andere Werte konzentrieren. Ich komme gleich noch dazu, welche 2 Werte aus dem Dow Jones beispielsweise aus meiner Sicht sehr interessant sind. Ja, heute im DAX Gewinner, Verlierer. Auf der Verliererseite die Aktien von Vonovia, von Beiersdorf und von Bayer. Vonovia, klar, Immobilienkonzern. Aufgrund der starken Staatsschuldenausweitung sind natürlich die Anleiherenditen für deutsche Staatsanleihen nach oben gegangen. Das zieht natürlich auch die kompletten europäischen Renditen nach oben. Das könnte über kurz oder lang dann sogar zu einer Eurokrise führen, wenn gerade hochverschuldete Länder wie Frankreich oder Italien sich dann nicht mehr anständig refinanzieren können. Aber wie dem auch sei, generell steigende Renditen sind natürlich schlecht für die Immobilienbranche und da leiden dann solche Aktien wie Vonovia natürlich darunter, aber auch Baukonzerne, Baufinanzierer, Hypoport zum Beispiel haben wir ja zuletzt gesehen, dass die auch etwas unter Druck gestanden haben und wie gesagt, da muss man definitiv jetzt sehr, sehr gut aufpassen bei solchen Aktien, ja, weil dort sonst der Bär ein bisschen tobt und einen da, wenn es dumm läuft, mit nach unten ziehen kann. Dann ein weiterer Verlierer, die Aktie von Beiersdorf. Da muss man sagen, die ist zuletzt halt ganz gut gelaufen. Da gab es jetzt dann ein paar Gewinnmitnahmen. Heute ging es da über 4% nach unten, aber generell muss man sagen, es ist noch nicht so lange her. Da stand die Aktie bei knapp 140, jetzt ist sie zurückgefallen in den Bereich 120. Kennt natürlich jeder von Tesa, von Nivea, von Eucerin und so weiter. Ja, die Aktie ist, wie gesagt, teilweise sehr, sehr weit nach oben gelaufen, befindet sich jetzt seit längerer Zeit in einer Korrekturphase. Aktuell muss man aber auch sagen, es ist noch nicht viel nach unten passiert. Also die entscheidende Unterstützung liegt so im Bereich 120. Der nähern wir uns jetzt, heutiger Schlusskurs 121,90. Auf der Oberseite ist so im Bereich ja, 135 Euro ein bisschen der Deckel drauf. Da ist die Aktie dann zuletzt auch nochmal abgeprallt. Wenn es über die 135 geht, hätte die Aktie eigentlich Platz bis etwa 165. Aber das hat sie zuletzt nicht geschafft. Im Hoch war sie nur bei etwa 145. Seitdem, wie gesagt, in einer Korrekturphase, muss man weiter beobachten. Generell ist Beiersdorf nicht schlecht, aber jetzt auch nicht das Unternehmen aus dem DAX, ja, wo ich unbedingt an allererster Stelle mein Geld investieren würde. Denn es ist natürlich schon auch eine Aktie, die so ein bisschen über die Jahre recht langweilig gelaufen ist. Ja, und dann eine Aktie, bei der alles andere als langweilig der Kursverlauf war. Nach der Monsanto-Übernahme Bayer, da gab es jetzt wieder mal ein Urteil in den USA. Ich glaube, 2,1 Milliarden Dollar Schadenersatz soll Bayer da wieder einmal zahlen. Das hat die Aktie heute wieder nach unten gezogen. Teilweise mehr als 8%. Zum Handelsende waren es 7%. Charttechnisch muss man sagen, hat die Aktie aber seit den Tiefs unter 20 Euro einen Aufwärtstrend ausgebildet und heute ist sie im Prinzip an das untere Ende dieses Aufwärtstrendkanals gelaufen. Das heißt, wenn jetzt in den nächsten Tagen Käufer kommen und die Aktie wieder über 23, 23,50 hieven, ja, dann könnte das Ganze ein letzter Sturm im Wasserglas gewesen sein. Wenn die Aktie aber in den nächsten Tagen weiterfällt unter 22 in Richtung 21, ja, dann wird sie sicherlich nochmal die alten Tiefs, die wir vor wenigen Wochen gesehen haben, ansteuern. Die lagen so im Bereich 18 und die müssen dann halten, sonst würde sich das Chartbild weiter verschlechtern, weiter eintrüben und das wäre natürlich alles andere als schön. Die Gewinnerseite im DAX, Zalando, Deutsche Bank, Infineon, Zalando, ja generell kein schlechtes Unternehmen, wird ja immer so ein bisschen als deutsche Amazon gesehen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, vor allen Dingen hat man ja auch nicht so ein Cloud-Geschäft wie AWS Amazon hat. Aber Fakt ist, die Aktie befindet sich seit einiger Zeit auf dem Weg nach oben, gefällt mir prinzipiell immer noch ganz gut. Zuletzt auch deutlich zurückgekommen, war im Top bei 40, jetzt unter 32 zu haben, hat immer noch, wenn man so will, einen Aufwärtstrend, also wie soll man es sagen, aufsteigende Tiefpunkte. Und von daher, ja, gibt es da wenig, was aktuell gegen die Aktie spricht, gerade nachdem sie zuletzt so deutlich zurückgekommen ist. Man muss sie vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort kaufen, nachdem sie heute 1,8% plus gemacht hat und damit der drittgrößte Gewinner im DAX war. Aber wenn sie in den nächsten Tagen vielleicht nochmal Kurse im Bereich etwas unterhalb von 31 mit so einer 30 vielleicht vor dem Komma gibt, dann kann man sich das durchaus mal anschauen. Dann die Deutsche Bank. Generell die Banken zuletzt gut gelaufen, auch die Commerzbank. Bei der Commerzbank natürlich Übernahmefantasie, die gibt es bei der Deutschen Bank nicht. Aber auch hier zuletzt schlechte Nachrichten wurden mehr oder weniger immer ignoriert. Die Aktie ist auf dem Weg nach oben, das seit geraumer Zeit. Das heißt hier der Vorstandschef Christian Sewing, der hat das wohl hingekriegt, die Bank endlich wieder in ruhige Fahrwasser zu bringen. Und das sieht man dann im Aktienkurs und ich gehe davon aus, dass da noch gewaltig Platz nach oben ist. Der letzte charttechnische Ausbruch, muss man aber auch sagen, über die Marke von 17 hatte erstmal ein Kaufsignal in Richtung 2050, 21. Jetzt haben wir zuletzt im Top sogar schon Kurse über 23 gesehen, sind ein bisschen zurückgesetzt, heute knapp unter 23 geschlossen. Das heißt, kurzfristig kann es da immer auch mal noch einen Rücksetzer geben. Da kann es auch mal an einem Tag 5, 6, 7% nach unten gehen, vielleicht wieder in Richtung 20, 50, 21 Euro. Aber generell, glaube ich, dürfte die Aktie anschließend nach oben durchziehen in Richtung 24, 25 und später mehr. Nichtsdestotrotz, die Commerzbank gefällt mir mit der Übernahmefantasie im Rücken vielleicht sogar noch einen Tick besser. Und dann Infineon, wie gesagt, Chip-Unternehmen, aber auch Automobilzulieferer. Und da muss man sagen, die Aktie zuletzt in der Spitze bei fast 40 gewesen, dann deutlich zurückgekommen. Generell bin ich noch nie der ganz große Fan von Infineon gewesen. Sie läuft seit geraumer Zeit, wenn man das große Bild sich so ein bisschen anschaut, seitwärts auf der Unterseite. Fällt sie eigentlich nicht nachhaltig, sie war mal kurz drunter, aber nicht nachhaltig unter 28 auf der Oberseite. Ja, da kommt sie aber auch kaum über 39,40 und das ist natürlich eine breite Seitwärtsrange. Man muss sagen, zuletzt ist die Aktie innerhalb der Range etwas zurückgelaufen. Heute jetzt plus 3,3%, einer der Tagesgewinner im DAX. Da muss man es sicherlich nicht machen, aber ansonsten unter 30 kann man da vielleicht mal einen Fuß in die Tür stellen, aber wie gesagt, es gibt bessere Chip-Unternehmen, beispielsweise eine Nvidia, wenn man die günstig bekommt und da muss man sich nicht unbedingt mit einer Infineon herumärgern. Dann weiter zum MDAX, den ich ja kürzlich auch auf YouTube positiv besprochen habe. Es gab diesen charttechnischen Ausbruch über die Marke 27.500, der ein Kaufsignal Richtung 32.500, 33.000 generiert hat. Wir sind dann schon über 30.000 gestürmt und dann wieder etwas zurückgesetzt. Heute der MDAX mehr oder weniger zum Handelsende hin unverändert. Es gab ein Minus von 27,98 Punkten oder 0,1%, 28.755,62. Alles in allem liegt das aber noch im Rahmen. Wir hatten, wie gesagt, den Ausbruch nach oben, jetzt diesen Pullback. Der geht zugegeben zugegebenermaßen etwas tief. Mir wäre es lieber gewesen, er wäre nicht so stark unter die 30.000er Marke gefallen. Man muss aber hier auch die Kirsche im Dorf lassen. Dafür schmeiße ich auch 5 Euro ins Phrasenschwein. Denn bei einem Index, der im Bereich 30.000 ist, da sind halt 1% auch 300 Punkte. Das heißt, mit diesen 28.750, da sind wir ja etwa 4% nur unter der 30.000er Marke. Und das ist halt noch prozentual zumindest im Rahmen, auch wenn es mir aus Punktesicht lieber gewesen wäre, wir wären nicht ganz so tief gefallen. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite hoch, tief, Deutsche Wohnen, Auto One Group hoch, tief, zuletzt natürlich hochgelaufen. Auch aufgrund des Schuldenpaketes. Jetzt muss das Geld ja aber auch investiert werden und da gibt es noch Zweifel. Da müssen erst natürlich auch noch die Koalition jetzt mal stehen und dann müssen entsprechende Vorschriften geändert werden, damit auch gebaut werden kann und es dann nicht 30 Jahre dauert, bis Baugenehmigungen ausgefertigt werden und so weiter. Also da ist noch einiges zu tun. Deswegen, die Aktie ist hochgelaufen und jetzt korrigiert sie etwas tief, passt gut, hoch, tief. Ich denke aber nicht, dass sie allzu tief fallen wird. Das muss man auch schon so ganz klar sagen. Heutiger Schlusskurs 168,40. Im Top waren wir über 180. Das heißt, wir sind da schon ja nicht ganz 10% zurückgesetzt. Kann durchaus sein, dass wir nochmal die 160er-Marke antesten. Generell sind wir dann, wenn das so passieren würde, in einer Seitwärtsrange zwischen 160 und etwa 185 auf der Oberseite. Und früher oder später wird es dann den Ausbruch nach unten oder nach oben geben, wobei ich davon ausgehe, der Ausbruch wird eher auf der Oberseite erfolgen. Deutsche Wohnen hatte ich ja schon bei Vonovia, steigende Renditen aufgrund der Schuldenausweitung, deswegen Immobilienaktien oder alles, was auch mit Baufinanzierung und Bauen zu tun hat, also privater Hausbau beispielsweise, nicht so gesucht. Deutsche Wohnen daher heute mit minus 3,6% auch einer der Tagesverlierer und der absolute Tagesverlierer im MDAX, die Aktie von Auto 1 oder Auto One Group, die hatte ich ja zu Tiefskursen hier positiv besprochen und die ist nach oben durchgezogen. Zuletzt hat sie ein bisschen auf der Oberseite übertrieben, so 20, 22, 23 Euro im Top. Heutiger Schlusskurs 21,40, ein Minus von knapp 5%. Ich denke, dass alles über 20, ja, da sollte die Aktie so ein bisschen mal konsolidieren, ein bisschen seitwärts laufen, ehe es dann weiter nach oben gehen kann. Sie ist ja damals in einer Euphoriephase an die Börse gekommen, deswegen die Höchstkurse über 50 Euro, die werden wir so schnell, das habe ich auch immer gesagt, nicht wiedersehen. Aber als sie da unten bei 4, 5, 6, 7, 8 war, habe ich immer gesagt, das ist eine Aktie, die in den zweistelligen Bereich gehört, also zumindest mal über 10 und bei der ich mir eine Verdopplung und mehr vorstellen kann. Wer sie im Tief erwischt hat, da im Bereich von 4 Euro oder teilweise, glaube ich, noch tiefer, der hat natürlich da einen super Schnitt gemacht und generell, ich war ja schon zweimal Kunde bei denen, wir kaufen dein Auto.de gehört ja zu denen und da habe ich schon zwei Autos verkauft hin und da war ich immer sehr zufrieden, habe immer den Preis auch bekommen, der mir vorher angezeigt wurde. Gibt andere, die andere Erfahrungen gemacht haben, aber alles in allem muss man schon sagen, das scheint gut zu funktionieren. Gutes Geschäftsmodell, auch die Zahlen zuletzt waren gut und dementsprechend glaube ich, dass Auto 1, Auto One Group ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen sein wird und dementsprechend die Aktie auch mittellangfristig weiter aussichtsreich, kurzfristig aber alles über 20 halte ich doch für ein bisschen sehr hoch gelaufen. Und dann die Gewinnerseite, Aurubis, Kupferkonzern, auch teilweise unter Druck gestanden, jetzt im Kommen. Natürlich, wenn aufgrund der Schulden gebaut wird und mehr die Konjunktur wieder läuft, dann ist auch Dr. Kopper, also Kupfer, gefragt und da profitiert natürlich eine Aurubis von. Dann Evotec, zuletzt tief gefallen, hat aber zumindest die tiefste Marken, die man ja vor einigen Monaten schon mal angesteuert hatte, halten können und breit nun nach oben ab. Ein Plus von 5% heute. Alles in allem denke ich nach wie vor, dass Evotec auch eine Aktie ist, die in den zweistelligen Bereich gehört. Nicht in den Bereich, wo sie teilweise war, bei 40 Euro und mehr, aber sicherlich über 10 auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate. Und dann der Tagesgewinner heute mal wieder, Carl Zeiss Meditec. Die Aktie hatten wir im Total Return Börsenbrief wie Sauerbier zum Kauf gestellt, mehrfach zu Kursen von ja irgendwie 54 und dann 50 und dann 45 Euro und noch und nöcher. Keiner wollte sie vor 6, 7 Monaten haben. Wir haben immer darauf hingewiesen, tolles Unternehmen, absoluter Hidden Champion, Weltmarktführer auch im Bereich der Augenoperationen, Augenlasern und so weiter. Aber sie haben halt sehr viel Geschäft in China und das war auch das Problem. Aber jetzt kommt China wieder. Man sieht das ja auch bei den chinesischen Tech-Aktien, insbesondere Alibaba ist ja durch die Decke schon gegangen. Ja, und das hilft natürlich dann auch allen anderen Unternehmen, die Geschäft in China haben. Und dementsprechend nun, nachdem man sie vor einigen Monaten zu Kursen von 45 und tiefer nicht wollte, prügelt man sich an der Börse um die Aktie zu Kursen von über 60, von über 67 Euro heute. Und alles in allem gehen wir davon aus, dass mittelfristig die Erholung hier auch noch Platz nach oben hat. Nichtsdestotrotz, man darf nicht vergessen, von den Tiefs aus hat die Aktie schon 50% und mehr zugelegt und das bedeutet eben auch, dass es da auch jederzeit mal einen schwachen Tag geben kann und es zu Rücksetzern kommen kann. Da sollte man sich hier nicht Kürre machen lassen und da dagegen halten. Ja, dann weiter mit dem SDAX, der heute ein Minus von knapp 70 Punkten, genau 69,65 Punkten oder 0,43% zu verbuchen hatte, 16.090,79. Auch hier seinerzeit auf YouTube ja der Hinweis, dass die Auspuffsmarke so im Bereich 15.300, 15.400 liegen würde. Und wenn es darüber geht, kann es Richtung 17.500, 18.000 gehen. Aber natürlich auf dem Weg dahin, etwa auf halbem Weg oftmals, kann es zu Rückschlägen kommen. Genau das haben wir gesehen. Wir sind in der Spitze in Richtung 16.700, fast schon 16.800 gelaufen und sind dann jetzt zuletzt wieder etwas korrigiert. Auch hier die Korrektur hätte gerne können einen Tick weniger stark ausfallen, aber noch ist das alles unproblematisch. Der Index sieht nach wie vor gut aus und ich gehe davon aus, dass er dann auch nach Abschluss dieser Korrekturphase, die wir aktuell so ein bisschen sehen, weiter nach oben geht. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite Mutares, heute mit einem Minus von 3,5%. Hier gab es ja diese Sondersituation mit Steyr Motors, das haben die vor einigen Wochen an die Börse gebracht, damals zu 14 Euro. Erste Kurse lagen, glaube ich, so im Bereich 15,50. In der Spitze ist die Aktie dann bis 400 nach oben geschossen, was völlig absurd war, lag aber zum Teil auch daran, dass eben so wenige Aktien nur an der Börse waren, denn 70% und mehr hält allein Mutares und noch rund 10% ein anderer Großaktionär. Und man hat da halt Geschäfte gewittert. Dieselmotorenbauer gibt es ja so viele nicht. Deutz in Deutschland noch so ein Gegenstück. Es gab dann auf Reddit und anderen Traderforen, ja, wenn man so will, so Meme-Geschichten. Und das hat natürlich die Steyr Motors nach oben katapultiert. Und jetzt versucht natürlich Mutares davon zu profitieren. Die haben sich jetzt von der Haltefrist, ich hatte ja kürzlich noch darauf hingewiesen, dass das passieren kann, befreien lassen, wollen jetzt weitere Steyr Motors Aktien auf den Markt werfen. Und wenn man sich anschaut, Steyr in der Spitze waren die, wie gesagt, bei rund 400. Und aktuell sind sie, nachdem sie heute nochmal 15% gefallen sind, immer noch bei 58. Das heißt, selbst wenn Mutares jetzt noch einen Teil seiner Beteiligung verscherbelt, dann ist das immer noch mehr als vierfach so hoch als damals bei der Platzierung an der Börse. Also insofern immer noch ein super Geschäft für Mutares. Und generell Mutares dürfte von Steyr auch, wie gesagt, dann dieses Jahr definitiv noch profitieren. Allerdings, die Steyr-Aktie, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Das ist natürlich ein reiner Zockerwert. Dann Verbio. Hatte ich zu Höchstkursen immer wieder zum Verkauf gestellt, hatte dann so im Bereich 20 gesagt, ich glaube nach 75-80% Minus könnte das so langsam ausgereizt sein auf der Short-Seite, da würde ich die Short-Position glattstellen, so kann man sich irren, die Aktie hat sich mittlerweile nochmal halbiert, generell muss man aber sagen, es ist halt ein Unternehmen, dessen Geschäftsmodell ja auf den ersten Blick zwar immer interessant klingt, aber das hatten wir in den USA auch vor einiger Zeit schon einmal, da hat George W. Bush, war noch Präsident, irgendwie den Bioethanolbereich dort gefördert und da sind Aktien wie Pacific Ethanol und so weiter durch die Decke geschossen. Problem war halt nur, kurze Zeit später war die Herrlichkeit vorbei und ich weiß gar nicht, ob es das Unternehmen heute noch gibt, zumindest ist die Aktie auch komplett zusammengebrochen. Ganz so schlimm wird es hoffentlich bei Verbio nicht laufen, aber wenn man sich anschaut, dass die im Top dabei über 70, 80, ich glaube sogar fast 90 Euro war und dann jetzt unter 10, also da weiß man schon, dass das eben schon ein Zockerwert war und ich würde mich da nach wie vor fernhalten. Ich würde, wie gesagt, auf der Short-Seite nichts mehr tun, da hätte ich oben geschortet und dann bei um 20 oder unter 20, knapp unter 20 den Short geschlossen, das wäre auch ein schöner Gewinn gewesen. Aber jetzt würde ich mich weiter da raushalten. Die Aktie braucht einen Boden und auf der Long-Seite würde ich nichts tun, aber der Short scheint eben auch schon ziemlich ausgereizt. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Secunet Security Networks, einem deutschen Sicherheitssoftwareunternehmen, was auch sehr stark mit dem Staat, mit der Bundeswehr und so weiter zusammenarbeitet, ist auch die Bundesdruckerei, glaube ich, über eine Tochter irgendwie der Großaktionär. Die Aktie teilweise in der Vergangenheit sehr stark gehypt, weil sie auch sehr markteng ist, dann im Zuge der Marktkorrektur teilweise auf unter 100 Euro gefallen, jetzt zuletzt in kurzer Zeit von unter 100 auf in der Spitze über 220, mehr als verdoppelt und daraufhin gibt es jetzt eben ein paar Gewinnmitnahmen. Generell Secunet unter 100 kann man das sicherlich immer machen, aber es ist natürlich auch, wie gesagt, ein Zockerwert, nicht so ein extremer Zockerwert sicherlich wie eine Verbio, weil hier zumindest ein funktionierendes Geschäftsmodell dahinter steht mit Cybersecurity. Aber es gibt natürlich bessere Unternehmen in diesem Bereich, insbesondere in den USA. Palo Alto Networks fällt mir da ein, CrowdStrike fällt mir da ein, Zscaler fällt mir da ein. Und das sind natürlich alles Unternehmen, die ich eher mir ins Depot packen würde als eine Secunet. Es sei denn halt für so einen Zock, aber dann müsste man wieder Kurse unter 100 Euro eben haben. Ja, dann die Gewinnerseite im SDAX. Da haben wir Siltronic, Nagarro und Alzchem. Siltronic, Waferhersteller, eine Aktie, die ich auch in der Vergangenheit immer wieder negativ besprochen habe und die auch sehr schlecht gelaufen ist, das muss man so ganz klar sagen. Es gab ja mal dieses Übernahmeangebot aus China, was dann von Habeck, also dem Wirtschaftsminister, noch ist das ja, abgelehnt wurde. Das kann man durchaus auch nachvollziehen, dass sowas abgelehnt wurde, also da möchte ich ihn gar nicht zu sehr kritisieren. Aber generell ist Siltronic natürlich auch, das ist so ein bisschen, ich hatte das in der Vergangenheit auch verglichen, wie SMA Solar im Bereich der Wechselrichter. Also die stellen zwar gute Produkte her, aber sie produzieren halt viel in Deutschland und damit deutlich teurer. Damit sind diese Produkte auch teurer. Und selbst wenn die eine etwas bessere Qualität haben, bezahlt halt niemand den doppelten oder dreifachen Preis dafür. Und das ist eben immer das Problem. Und das ist das Problem, was SMA Solar hat. Das ist das Problem, was Siltronic hat. Und dementsprechend würde ich solche Aktien nicht anfassen. Allerdings muss man auch sagen, Siltronic kommt natürlich von Kurshöhen, teilweise im dreistelligen Bereich 100 Euro und mehr. Und aktuell 46,86, heutiger Schlusskurs mit 2,3% plus. Scheint also so im Bereich 45, 46 mal einen Boden so etwa gefunden zu haben. Da kann es natürlich jederzeit auch mal 20% nach oben schießen, gerade wenn auch eher Geld in den europäischen, in den deutschen Markt fließt. Aber generell würde ich solche Aktien nicht kaufen, würde sowas auch nicht auf der Longseite zocken, sondern würde das abwarten, bis wohin sie steigt und mir dann einen Short zurechtlegen. Dann Nagarro in der Vergangenheit sehr enttäuschend gewesen. Man hatte eine Short-Attacke, hat dann gesagt, das ist alles unbegründet, die Shorties, die spinnen. Bei uns läuft alles nach Plan, um dann auf dem Investorentag wenige Tage später zu sagen, ja okay, unsere Prognosen, die waren doch etwas zu ambitioniert, die erreichen wir nicht ganz. Daraufhin ist die Aktie damals schon abgestürzt, sie hat sich zwischenzeitlich dann wiederholt. Es gab im Tag auch Anfragen, ob man sie kaufen soll. Ich habe dann gesagt, charttechnisch müsste man es tun, aber aus fundamentaler Sicht ist mir das zu unsicher, ich würde es nicht machen. Und das war dann auch rückblickend richtig. Jetzt ist auch der, ich glaube, Aufsichtsratschef zurückgetreten. Also da ruppelt es nach wie vor im Management und bei solchen Unternehmen würde ich mich immer raushalten. Das ist mir alles viel zu unsicher und ja, bei solchen Aktien kann man auch böse auf die Nase fallen. Wirecard hier natürlich das Paradebeispiel und deswegen Nagarro möchte sie jetzt nicht mit Wirecard vergleichen, will jetzt nicht sagen, dass da auch alles Lug und Betrug ist und sie pleite gehen, aber wenn es da solche Unstimmigkeiten gibt, dass das Management erst sagt, ja, die Shorties, die Attacke ist unbegründet, dann muss man doch die Prognosen senken. Jetzt auf einmal tritt überraschend der Aufsichtsratschef zurück, dann stimmt da irgendwas nicht und von sowas halte ich mich dann grundsätzlich lieber fern. Ja, und der Tagesgewinner Alzchem aus der Chemiebranche und das ist eine Aktie, die wird halt auch ja, in den Rüstungsbereich gerne einsortiert, weil sie halt Chemikalien herstellen, mit denen auch Sprengstoff hergestellt werden. Und dementsprechend dieser Run der Aktie, die es ja auch so lange an der Börse, muss man sagen, noch gar nicht gibt, seit etwa, das haben wir jetzt 2019, am Anfang, wie gesagt, sehr langweilig gelaufen über Jahre, eigentlich nicht so richtig vom Fleck gekommen und dann gab es den Ausbruch über die Marke 26 Euro, das war so ja vor etwa einem Jahr, so im März 2024 und seitdem kennt die Aktie keinen Halt mehr, in der Spitze war sie schon bei 110, zuletzt hat sich das so ein bisschen beruhigt. Generell muss ich aber auch sagen, Alzchem, gutes Unternehmen, aber nachdem die Aktie jetzt so gut gelaufen ist, ist auch schon viel Fantasie drin und generell, wie gesagt, auch die Rüstungsaktien Rheinmetall, Renk, Hensoldt und so weiter, die würde ich alle nicht mehr kaufen. Wer die noch hat, kann solche Aktien sicherlich halten, mit Stopp absichern. Aber jetzt noch auf die fahrenden Züge aufspringen, die vielleicht kurz vor der Haltestelle mittlerweile angekommen sind, das wäre mir persönlich zu riskant, aber das muss natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Ja, und damit noch kurz zum TecDAX, der heute allerdings in grün, ein Plus von 26,87 Punkten oder 0,72%, 3778,30. Nach wie vor, wir haben ja einen stabilen Ausbruch nach oben, wir haben ein Kursziel aus diesem charttechnischen Ausbruch bei 4200. Wir waren in der Spitze auch schon weit über 3,8, sind jetzt zuletzt auch hier so ein bisschen zurückgekommen, ganz normale Korrektur, aber alles in allem sieht das gut aus. Gewinner, Verlierer muss ich hier eigentlich nur die Verliererseite eigentlich besprechen. Deutsche Telekom minus 1,3%, die Aktie zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot, da werden jetzt auch mal ein paar Gewinne mitgenommen. Dann PNE, früher Plumbeck Neue Energien am neuen Markt, das sagt schon alles, ein Windkraftunternehmen. Da gibt es auch immer wieder Übernahmespekulationen. Die Aktie ist ein wilder Spielball, je nachdem, ja, wer da gerade wieder möglicherweise das Unternehmen übernehmen kann, soll, darf und so weiter. Und generell die Windkraftwerte zuletzt natürlich auch gut gelaufen, weil natürlich die Grünen auch da in diesem Schuldenpaket einiges mitbestimmt haben, mitgeredet haben, Klimaneutralität bis 2045. Aber auch hier gibt es jetzt ein paar Gewinnmitnahmen, heute ein Minus bei PNE von 1,5%. Ja, und der Tagesverlierer ebenfalls aus dem Windkraftbereich, die Aktie von Nordex verliert 2,6%. Auch hier zuletzt schöner Run auf der Oberseite, aber bei Nordex hat man halt auch immer das Problem, man ist im Prinzip in dieser Windkraftbranche eine vergleichsweise kleine Nummer. Der klare Marktführer Vestas Wind und selbst die Aktie ist zuletzt tief gefallen. Und wenn ich in diesem Bereich etwas tun wollte, dann würde ich wahrscheinlich in erster Linie Vestas kaufen, dann vielleicht auch sowas wie Abo Wind, wobei die auch sehr viel Wasserstoff machen. Aber generell Nordex, ja, kann man machen, muss man aber nicht, ist jetzt nicht mein Top-Favorit. Und von daher wäre ich hier vorsichtig. Die Gewinnerseite, Infineon, Evotec, KSS, Meditec haben wir allesamt schon besprochen, sodass wir sie uns sparen können. Und damit noch kurz zum amerikanischen Markt übergehen. Ja, und da sind wir beim Dow Jones und der sah schon vorbörslich gut aus, vorbörslich 400 Punkte im Plus und im börslichen Handel ist das nicht schlechter geworden. Am Ende waren es fast 600 Punkte, wo es nach oben ging, genau genommen 597,97 oder 1,42%, 42.583,32. Charttechnisch war dieser Schluck aus der Pulle wichtig, aber es kann noch keine endgültige Entwarnung gegeben werden. Wir haben einen ganz kleinen Doppeltop im Bereich 45.000 ausgebildet, da gäbe es tiefere Korrekturziele. Wir sind zuletzt auch unter die Marke und das deutlich von 41.800 gefallen, aber jetzt heute halt mit diesem Sprung zurück. Das hilft natürlich etwas, allerdings ja, die Erholung kann theoretisch auch noch weitergehen bis in den Bereich 43.200, 43.300, also nochmal so etwa 800 Punkte obendrauf und das kann ja beim Dow Jones auch an einem Tag gehen, wie wir heute mit diesen 600 Punkten plus gesehen haben. Und wenn sie dann aber auslaufen würde, dann könnten anschließend nochmal die Bären für eine Welle nach unten sorgen. Nichtsdestotrotz bin ich sehr optimistisch, dass wir ja nicht viel tiefer als 40.000 fallen, wenn denn überhaupt. Also mag sein, dass wir mal kurz da runterrutschen, aber ich sehe jetzt nicht so tiefe Korrekturziele wie andere, die teilweise da 37.500 oder so auf der Uhr haben. Aber dass es vielleicht nochmal Richtung 40.000 gehen kann, vielleicht auch mal knapp darunter, 39.800, 900, das würde ich definitiv nicht ausschließen und das wäre sogar gesund, wenn denn der Markt anschließend nach oben dreht. Die 40.000er Marke, wie gesagt, halte ich im Dow Jones für relativ essentiell und ich denke, dass die nicht mehr nachhaltig nach unten gebrochen wird. Heute Gewinner und Verlierer. Verliererseite Nike oder Nike, zuletzt nach Quartalszahlen hier nochmal abverkauft. Im langfristigen Big Picture sieht man hier einen Aufwärtstrend, der so im Bereich ja, 62, 63, 64 Dollar, je nachdem, wie dick man die Linien da zeichnet, verläuft. Da sind wir zuletzt auch teilweise hingefallen und da gab es dann auch eine Reaktion nach oben. Die Aktie ist natürlich übergeordnet schwach, aber ich bleibe dabei. Nike ist natürlich eine ikonische Marke. Man hat jetzt den Chef gewechselt, man will sich neu aufstellen und ich glaube, dass dem Unternehmen das auch gelingen wird. Nike war eine meiner ersten vier Aktien zusammen mit Continental, McDonald's und Microsoft. Und auch damals, als ich sie gekauft hatte, das war noch vor vielen Splits bei 100 Dollar, ist sie erstmal schlecht gelaufen, hat sich innerhalb von ein, zwei Jahren, glaube ich, fast halbiert bis auf 60 Dollar. Aber langfristig wäre es trotzdem eine gute Sache gewesen. Und ich gehe davon aus, dass es auch jetzt so ist. Und vor allen Dingen ist die Aktie jetzt auch im Big Picture im ganz großen Aufwärtstrend quasi dahin zurückgefallen. Und das ist natürlich dann, wenn das Ganze hält, und davon gehe ich aber aus, eine Kaufgelegenheit, wie man sie nur einmal alle 5 oder 10 Jahre bekommt. Deswegen Nike, eine der beiden Aktien, wo ich eben angesprochen habe, aus dem Dow Jones, die aus meiner Sicht derzeit klare Kaufkandidaten sind. Die andere, heute nicht auf der Gewinner- und Verliererliste, die Aktie von Boeing. Auch hier ist natürlich Flugzeugbauer, da kennt man sie her, genau wie Airbus. Zivile Luftfahrt, aber es ist natürlich auch ein großer Rüstungskonzern. Da hat man zuletzt jetzt einen Auftrag der US-Regierung bekommen für ein neues Kampfflugzeug. Aber egal, ob es diesen Auftrag jetzt gegeben hätte oder nicht, so ein Auftrag ist natürlich hilfreich, so ein Milliardenauftrag. Die US-Regierung hätte Boeing nicht pleite gehen lassen und generell ist das immer noch ein guter Konzern, auch wenn er jetzt in den letzten Jahren Qualitätsprobleme hatte, wenn da Flugzeuge abgestürzt sind. Man hat auch hier den Chef getauscht und natürlich, Boeing ist ein Supertanker, den dreht man nicht über Nacht. General Electric hat damals den ehemaligen Chef von Danaher bekommen und der hat 3 Jahre gebraucht, obwohl er zuvor bei Danaher super erfolgreich war, um General Electric wieder ja in die Spur zu bekommen. Aber er hat es dann am Ende geschafft und jetzt schaut man sich an, wo General Electric heute steht. Also insofern, ich gehe davon aus, Nike und Boeing, die kommen wieder auf die Beine. Und das sind aktuell 2 Aktien aus dem Dow Jones, die ich an schwachen Tagen, und Nike war ja heute immer drittgrößter Verlierer im Dow Jones, durchaus einsammeln würde. Dann auf Platz 2 der Verliererliste Merck & Co. Die Aktie schon seit geraumer Zeit auch auf der Verliererliste, ist aber aus dem Pharma-Bereich, das ist immer sehr schwierig. Ist noch 2, 3 Jahre erst her, da war Merck die beste Aktie im Dow Jones, seitdem geht da nicht mehr viel, aber das ist natürlich sehr schwer einzuschätzen, hier diese Pharmabranche mit den ganzen Patenten, den ganzen Medikamenten, da würde ich jetzt nicht ins Messer noch schon greifen, wie gesagt bei Nike und Boeing wohl eher schon, die kann ich auch besser einschätzen, gerade Boeing, mein Papa war ja in der Luftfahrtbranche tätig und der Tagesverlierer Verizon Communications, Telekommunikationswerte zuletzt gesucht, weil sie defensiv sind. Grundsätzlich verständlich, aber man muss auch sehen, diese amerikanischen Telekom-Werte, die sind alle hoch verschuldet, selbst die Deutsche Telekom ist das ja eigentlich. Und vor diesem Hintergrund muss man bei diesen Aktien immer etwas vorsichtig sein. Ich denke, Verizon ist sehr weit gelaufen und da wäre ich sehr vorsichtig. Heute die Gewinnerliste im Dow Jones, Nvidia, Amazon, Home Depot. Nvidia, ja, ob die Korrektur jetzt endgültig vorbei ist, muss man sehen, aber tendenziell ist es eine der wenigen Chip-Aktien, ja, wo ich definitiv recht bullig immer noch bin und Rücksetzer kaufen würde. Heute 3,2% plus, da muss man es nicht unbedingt machen. Dann Amazon.com, zuletzt auch unter die 200-Dollar-Marke gefallen, jetzt wieder drüber geklettert, 3,6% heute im Plus, sieht ganz gut aus. Und Home Depot heute, obwohl es einen negativen Analystenkommentar gab, mit einem Plus von 3,6%. Ja, das sieht definitiv auch gut aus. Und damit noch zum Abschluss, meine Stimme geht langsam ein bisschen weg, zum Nasdaq 100, der heute mit einem Plus von 426,48 Punkten oder 2,16% glänzen konnte. Verliererseite Kraft Heinz, gab es heute eine Abstufung, die Aktionen hin seit langer Zeit schwach. Coca-Cola European Partners ist so eine Abfüller von Coca-Cola, eine Aktie, die man jetzt nicht unbedingt auf der Liste hat. So, da muss man aufpassen. Ja, zuletzt gut gelaufen, jetzt so ein bisschen Rücksetzer. Habe ich jetzt nicht unter Beobachtung. Wie gesagt, sollte man sich auskennen. Und Tagesverlierer Starbucks, die Aktie zuletzt teilweise ja nach gar nicht so guten Zahlen trotzdem weit nach oben gelaufen, weil man ja den Ex-Chef von Chipotle Mexican Grill als neuen CEO verpflichten konnte. Und da gab es viele Vorschusslorbeeren, zum Teil auch gerechtfertigt. Aber ja, da war vielleicht ein bisschen viel Fantasie dann auch drin. Und die Aktie jetzt heute dann etwas schwächer, wieder unter die Marke von $100 gefallen. Das muss man definitiv im Auge behalten. Und die Tagesgewinner, AppLovin, Strategy und Tesla. AppLovin, Short-Attacke, bleibe ich da mal sehr vorsichtig sein. Heute aber Gegenbewegung mit dem positiven Gesamtmarkt, plus 8%. Strategy hängt natürlich am Bitcoin, plus 10,5%. Und Tesla, ja, zuletzt in Grund und Boden geprügelt. Gab ja auch viele Attacken auf Teslas, die in Flammen aufgegangen sind in den USA. Proteste gegen Elon Musk. Aber Tesla ist nach wie vor ein sehr gutes Unternehmen und die Aktie heute, wie gesagt, plus 12%. Gab sofort auf Fragen, soll man hier schon einsteigen? Da wäre ich bei Tesla immer sehr vorsichtig, weil die Aktie eben auch alles andere als günstig ist. Aber charttechnisch, ja, im Bereich $220, da war ein Support, da ist sie jetzt erstmal nach oben gedreht. Der Befreiungsschlag ist damit aber noch nicht gelungen. Dann müsste es nachhaltig über 300 gehen und selbst dann wäre der kurzfristige Abwärtstrend noch intakt. Sollte man also aufpassen. Ich glaube, es ist aktuell nur eine Zwischenerholung, glaube ich, auch für den Nasdaq. Kann mir vorstellen, dass wir nochmal tiefere Kurse sehen, wie auch ja im Dow Jones. Aber prinzipiell den nächsten Downer, den würde ich dann, ja, in den Indizes zumindest kaufen. Bei einzelnen Aktien muss man immer ein bisschen genauer hinschauen. Ja, und bevor meine Stimme mich jetzt völlig verlässt, sage ich an dieser Stelle wie immer nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, wie immer, ihr euer Sascha Huber.